Heute ist die Nadja Berger wieder bei mir. Ich freue mich total. Hallo.
Hi, schön wieder dabei zu sein.
Wir sprechen heute über das Thema Auslastung beim Hund. Ich habe ja schon eine Folge zu dem Thema gemacht, die aber auch viel auf sich Zughundesport spezialisiert hatte und über das Thema, wie man darüber Hunde auslasten kann. Heute wollen wir noch mal ein bisschen allgemeiner darüber sprechen. Und ich starte mal gleich so ein bisschen damit, dass ich mal so reinwerfe. Ich finde, der Grund, dass das Thema Auslastung ja so wichtig ist, ist einfach, dass davon im Grunde ja alles abhängt. Ein richtig ausgelasteter Hund, und zwar nicht zu viel und nicht zu wenig, legt ja im Grunde die Grundlage dafür, wie zufrieden mein Hund ist, wie viele Probleme sich entwickeln und so weiter, beziehungsweise können unter anderem, es gibt ja auch noch andere Faktoren, aber es ist ein sehr großer. Und deshalb finde ich es ein wichtiges Thema, über das man mal sprechen könnte. Ich fange mal mit der Frage an, warum findest du, ist es so wichtig, einen Hund richtig auszulasten, beziehungsweise was sind so typische Probleme, die auftreten können, wenn Menschen das eben unter- oder überschätzen?
Ja, warum sollten Hunde ausgelastet sein? Das kommt einfach auch daher, dass unsere Hunde ja ein relativ langweiliges Leben führen. Das heißt, es gibt ja sehr viele Regeln, die zu beachten sind. Die Hunde leben im Haus, draußen im Wald und Feld müssen sich benehmen, dürfen nicht jagen gehen. Nehmen wir es mal so ganz, ganz platt, ganz früher, wie die Hunde noch durch den Ort gestreift sind und sich dann mit dem Nachbarsrüden prügeln durften und noch irgendeine Hündin beglücken durften, hatten die ein etwas aktiveres Leben gehabt. Also da musste mit Sicherheit kein Hund jetzt groß ausgelastet werden. Aber das gibt es ja heute nicht mehr. Also die Hunde müssen ja sich in unseren Alltag und in unseren auch recht vollgestopften Alltag integrieren. Die haben vielleicht ihre Zeiten, wo sie dann Gassi gehen. Und damit eben da auch mit Sicherheit typabhängig oder auch rassenabhängig nicht eine enorme Langeweile und Unzufriedenheit dadurch dann auch kommt, ist natürlich Auslastung sehr, sehr wichtig. Also, dass der Hund irgendein Hobby hat, mehr oder weniger professionell, muss man natürlich gucken, wo soll die Reise hingehen. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss, wenn ich einen Hund habe, der sich immer zusammenreißen muss, der immer mir gefallen muss oder eben meiner Umwelt und immer seine eigenen Interessen hintendran stellen muss und keine Möglichkeit hat, seine Energie rauszulassen, seine Interessen mal auszuleben und sich eben ja notorisch langweilt, können dadurch natürlich ganz, ganz viele Verhaltensprobleme auch auftauchen. Also es kann ja von einfach Unruhe sein, dass der Hund dauernd Sachen zerstört, dass er nicht entspannen kann, dass er ja sich nicht gut führen lässt, dass er besonders unerzogen, besonders aufbrausend ist, besonders impulsiv, Fehlverhalten zeigt. Kann ja Fehlverhalten auch an sich selbst sein, dass er kann an stundenweise an sich rumleckt und knabbert oder Rute jagen exzessiv, bis hin zu, er macht draußen irgendeinen Blödsinn. Also keine Ahnung, bei jedem Radfahrer, den er auf 100 Kilometer sieht, rastet er aus oder so. Also das ist natürlich nicht alles 100% Auslastung, aber das begünstigt das natürlich, wenn der Hund diese ganze Energie, die in ihm drin ist, einfach nicht sinnvoll und gezielt ausleben darf.
Würdest du sagen, dass es eine allgemeingültige Faustregel gibt über die ideale Menge von Auslastung für Hunde? Je nach Alter und Rasse, Energie, aber so generell?
Ja, das wäre natürlich sehr schön. Ich finde, das ist das Schwierigste eigentlich am Thema Auslastung, dass man gucken muss, was habe ich für einen Typ Hund? Und auch, also selbst wenn wir jetzt hingehen aus meiner Ecke mit den Jagdhunden, wird es auch mit Sicherheit einen Jagdhund geben, der gar nicht so viel Auslastung braucht. Ja, der einfach ein anderer Typ ist, der vielleicht ruhiger ist, der so in sich ruhender ist, der fauler vielleicht ist. Von daher müsste man sich eigentlich immer den Hund angucken, wie ist dem so sein Energielevel. Klar, genetische Hintergründe sind natürlich super wichtig, aber eben auch, was bringt er so charakterlich und typmäßig mit.
Was würdest du denn sagen, wo ist denn der Unterschied zwischen körperlicher Auslastung und geistiger Auslastung? Weil ich persönlich finde ganz oft, dass das in einen Topf geschmissen wird, aber einfach nicht das Gleiche ist. Und viele Menschen, also vor allem, ich habe ja nicht selten mal Leute mit so hyperaktiven Hunden und die kommen nicht selten zu mir und sagen dann, ja, wir lasten den Hund ja schon aus. Wir fahren jeden Tag 3 Stunden Fahrrad und der ist trotzdem total überdreht. Es gibt ja auch falsche Auslastung.
Ja, genau. Also an sich muss man ja gucken, was ist das Problem meines Hundes. Und jetzt Feuer mit Feuer zu bekämpfen, ist meistens keine gute Idee. Also wenn ich jetzt einen sehr, sehr agilen Hund habe, Wobei, wenn die so hyperaktiv sind, hat es ja schon gar nichts mit Agilität zu tun. Das ist ja schon ein Fehlverhalten, dass der Hund so nervös ist, so aufgedreht ist.
Ja.
Und wenn ich dann hingehe und sage, okay, jetzt fördere ich auch noch dieses aufgedrehte Verhalten, indem ich ihn am Fahrrad rennen lasse, dann ist das eben Feuer mit Feuer bekämpft. Und an sich muss ich natürlich immer schauen, was ist das Problem des Hundes. Und ein nervöser Hund hat das Problem, dass er seine Energie und ja, seine ganzen Impulse, die da so dauernd hochkochen, nicht steuern kann und nicht kontrollieren kann. Und dann wäre für mich solche körperliche Auslastung erstmal gar nicht so vorderrangig, weil damit lernt er das eben auch nicht. Also damit lernt er eben nicht, so, jetzt atme mal ein, jetzt atme aus. Und so nervöse Hunde haben ja auch ein Konzentrationsproblem und ein Hund muss sich am Fahrrad ja auch nicht besonders groß konzentrieren. Und wir haben ja auch das Problem, dass Hunde meist, also die meisten Hunde sehr schnell Kondition aufbauen. Das heißt, ich komme ganz schnell an einen Punkt, wo ich den Hund körperlich gar nicht mehr auslasten kann. Also ich kenne es noch von früher, wenn ich mal joggen war, dann standen meine Hunde an der Haustür. Ich hätte am liebsten Notarzt gerufen und die Hunde standen da und haben gesagt, und was machen wir jetzt? Und ich dachte, das gibt's nicht. Oder selbst wenn ich mal Fahrrad fahre, also mit dem Weimaraner zum Beispiel, also der findet das schon toll, weil er da natürlich in seinem Komforttempo unterwegs ist. Der hat so einen ganz starken Trab. Also er galoppiert auch nicht am Fahrrad. Der läuft in so einem ganz starken Trab. Findet er super. Dann mache ich eine Pause, da hechelt er nicht mal. Ja, also und ich denke mir so, das gibt's ja gar nicht. So, und ich mache das tatsächlich sehr selten. Also es ist keine feste Aktivität bei uns. Es wird tatsächlich sehr, sehr sporadisch angeboten. Aber da merkt man ja schon, wie der Hund anscheinend ja eine grundsätzliche Kondition hat, die für ihn so eine Radrunde gar nicht anspruchsvoll ist. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte ihn aber darüber wirklich müde machen, dann muss ich natürlich viel fahren. Und dann würde der natürlich noch mehr Kondition aufbauen. Das heißt, ich bin irgendwann an einem Punkt, dass ich gefühlt einen halben Tag fahren muss, damit der Hund runterkommt oder damit er ausgelastet ist. Also schwierig.
Im Vergleich zu, wenn du ihn geistig auslastest?
Ja, da brauche ich natürlich viel weniger Zeit. Also es ist natürlich schon so, dass körperlich einmal natürlich sehr, sehr schön ist, aber man kennt es ja von sich selbst. Eine gute Denkaufgabe, an etwas zu arbeiten, das darf knifflig sein, man darf ein paar Knoten lösen, das darf auch mal schwierig sein und dann darf es auch wieder leicht sein. Diese gute Mischung, die macht eigentlich natürlich den ganzen Reiz der mentalen Auslastung aus. Und die ist natürlich dann viel effektiver. Das heißt, wenn ich mit einem Hund 20 oder 30 Minuten intensiv arbeite, hat der natürlich viel mehr Gewinn, als wenn ich mit dem 20 Minuten Rad fahre.
Ich glaube, das ist auch das, was die Joanna, die ja den Zughundesport macht, mit der ich ja auch schon mal das Thema Auslastung hatte, halt auch gesagt hat, dass sie gesagt hat, sie ist ja auch so ein sportlicher Mensch. Und das macht für sie halt nochmal der Zughundesport einen Unterschied, weil sie sagt, es ist ein Unterschied, ob ein Hund einfach am Fahrrad mitläuft und nur körperlich ausgelastet wird oder ob der am Scooter oder am Jogger arbeiten muss, weil er sich ganz anders konzentrieren muss und weil er das Ganze ruhig machen muss, weil es auf eine bestimmte Art und Weise ausgeführt werden muss und weil er wirklich in der Arbeit ist. Weshalb sie ja sagt, es gibt ja Hunde, die durchaus diesen Bewegungsdrang haben und es ist ja auch nicht falsch zu sagen, ich gebe dem das jetzt nicht, weil das macht es immer schlimmer, weil grundsätzlich gibt es ja durchaus Laufhunde, die das ja auch wirklich, für die das, sage ich mal, die Auslastung ist, die sie ja haben wollen, ja, spezielle Laufhunde sind ja die wenigsten Rassen, die jetzt, sage ich mal, so normalerweise vertreten sind, aber wenn ich von so einem Dalmatiner rede oder von so einem Husky rede, der will ja rennen, der will ja laufen. Ich glaube auch der Dobermann und der Ridgeback hat daran riesen Spaß, aber ich glaube, es geht einfach darum, dass man das ja, dass es dann ein anderes Arbeiten ist, dann in eine ruhig konzentrierte Arbeit geht. Und trotzdem, man muss ja dazu sagen, der Zughundesport wird ja genau auch nicht, du fährst ja nicht 4 Stunden Scooter. Du fährst dann ja auch eben eine halbe Stunde oder sowas und dann ist das Thema ja auch erstmal wieder durch und dann hast du mit dem Hund gearbeitet.
Ja, und ich denke, es ist natürlich mit Sicherheit die Mischung. Ne? Also ich finde auch jetzt, ich glaube auch gerade mit Jagdhunden, den tue ich schon einen Gefallen, wenn der mal am Fahrrad laufen darf, gell? Weil er eben einfach mal in seinem Komforttempo unterwegs ist. Aber die Frage ist eben erstmal, wie läuft der am Fahrrad? Gell? Ist es jetzt eben über, er zieht vorne und muss auf die Kommandos hören und sich konzentrieren? Oder ich zum Beispiel, für mich würde sowas gar nicht in Frage kommen. Meine Hunde laufen frei bei Fuß neben dem Fahrrad. Müssen sie auch sich konzentrieren. Das heißt, die haben auf der Seite zu laufen, auf meiner Höhe. Die dürfen auch mal zwischendrin gehen, schnüffeln und pinkeln. Aber das ist ja beim Fahrradfahren kaum möglich, weil ich bin ja dann zack, zack schon wieder weiter. Und wenn ich natürlich nur auf diesen Baustein setze, das ist ja wie mit allem, ist jetzt irgendwie auch nicht so eine gute Idee. Gell? Also ich, wenn ich jetzt,
Einseitigkeit ist nie eine gute Idee.
Genau, also das ist unsinnig. Gell? Ich sehe das ja hier, wir haben einen Nachbarn mit seinem Jagdhund, der fährt immer Fahrrad, weil der einfach immer mit der Erziehung aufgegeben hat. Und ich glaube, der hat diese irre Idee, dass wenn er mit dem Hund jeden Tag Fahrrad fährt, dass der Hund entspannter ist. Und das ist mal ganz spannend, wenn ich den mal nicht auf dem Fahrrad sehe, denke ich mir, der Hund ist alles andere als entspannt. Der hängt da zerrend in seiner Flexileine. Mhm. Also das ist einfach nur einen Baustein aus diesem ganzen System rauszunehmen und darauf seine ganze Energie reinzustecken, ist einfach, da ist man wirklich schlecht beraten. Also wenn ich den Hund körperlich auslaste, wenn ich gleichzeitig ihn auch gut erziehe, und vielleicht auch immer mental. Also Hunde lösen gerne Probleme. Der eine mehr, der andere weniger. Aber Hunde sind einfach gut im Probleme lösen eigentlich.
Wir Menschen wollen ja auch eine Aufgabe haben. Wir wollen ja auch das Gefühl haben, wir werden gebraucht. Und wir wollen etwas haben, was uns ja so ein bisschen erfüllt. Und ich glaube, den Hunden geht es nicht so anders.
Ja, vor allem muss man sich, also wenn mit Menschen kann man es genau super gut rüberziehen. Wenn ich jetzt zu Hause bin und ich habe nichts zu tun. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, ich möchte gar nicht arbeiten gehen. Ich finde es toll, zu Hause rumzusitzen. Ja, aber was machen die denn mit ihrem
Leben? Aber ausgeglichen sind die auch nicht.
Genau. Die hängen dann vorm Fernseher, keine Ahnung, gucken sich irgendwelche komischen Sendungen an, ja, und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass die dann sagen, okay, jetzt gehe ich raus und ich mache Sport, ich bilde mich weiter, ich gehe in Museen oder sonst irgendwas. Also das ist nämlich genau der Punkt. Das ist zwar so eine Faulheit vielleicht oder vielleicht geht es auch nicht anders, gesundheitsbedingt, aber die sind eben nicht wirklich ausgeglichen und zufriedener. Und also für mich wäre es das Todesurteil, wenn ich hier sitzen müsste und hätte nichts zu tun. Also dieses, wie du sagst, gebraucht werden, etwas leisten zu dürfen, Talente auszuleben und dafür auch Anerkennung zu bekommen. Das ist ja etwas, was der Hund genauso wie wir auch will. Anerkennung für etwas, was er tut. Und jeder Hund hat ja irgendwo ein Talent. Also irgendwas wird ja jeder Hund können. Und wenn ich das fördere, das macht es natürlich auch aus. Gell?
Und man kann es ja auch integrieren. Mir fällt da nur dieses Video ein von den 3 Golden Retrievern, die jeden Tag ihren Haltern helfen, die Einkäufe reinzutragen. Und dabei stolz wie Bolle sind. Und alle wirklich in Reihe und Glied abwechselnd. Jeder rennt immer wieder raus zum Kofferraum, kriegt was in den Mund, darf es dann reintragen und läuft dann ganz aufgeregt wieder rein. Und ich denke mir so, ja, es sind Hunde, die eigentlich gerne apportieren, die gerne etwas von A nach B tragen. Integrierst doch einfach in den Alltag.
Ja.
Was würdest du denn sagen? Auslastung ist ja immer so relativ. Ich habe ja jetzt mittlerweile eine 15-jährige Hündin. Ich habe viel mit ihr alles Mögliche gemacht, weil ich auch so ein Mensch bin. Ich habe immer gerne verschiedene Dinge gemacht. Man muss ja auch dazu sagen, das muss ja auch den Menschen ein bisschen Spaß machen. Mhm. Und habe für mich so den Zukunftssport und das körpersprachliche Longieren gefunden. Aber ich war auch immer mal wieder Fahrradfahren. Und ich habe auch gemerkt, also ich habe ja meinen Australian Shepherd, der... Ja, also da waren wir ja einmal die Woche waren wir Fahrradfahren oder zweimal und das dann so eine halbe, dreiviertel Stunde und dann war die total happy. Aber was würdest du sagen, wie unterscheidet sich die Auslastung von Welpe bis alter Hund ungefähr?
Also der Welpe braucht ja tatsächlich noch nicht die Auslastung, weil an sich Welpe sein schon auslastend genug ist. Also der erfährt ja jeden Tag irgendwie was Neues. Also muss natürlich auch immer gucken, wo steht der Hund mental? Wie viel Herausforderungen hat er denn so auch im Alltag? Und so ein Welpe, der hat einfach schon ganz viele Herausforderungen im Alltag, ganz viele Sachen zu verarbeiten, körperlich wie eben auch mental. Und da würde ich auch gar nicht so viel reinsetzen. Ich kann natürlich beim Welpen die Zeit nutzen und sagen, ich habe vielleicht schon eine Idee, wohin die Reise geht und ich setze jetzt hier schon mal die Basis oder den Grundstock dafür. Also sagen wir mal, beim Apportieren kann ich natürlich mit dem Welpen von gefühlt Tag 1 ganz spielerisch schon mal das Tragen von Gegenständen üben. Aber da geht es ja noch nicht darum, dass ich jetzt rausgehe und mit dem Hund eine halbe Stunde Dummy-Training mache. Oder wenn ich sage, ich möchte gerne mit dem Nasenarbeit machen oder. Also da kann man natürlich schon ein paar Sachen machen. Aber beim Welpen würde ich tatsächlich mit dem Thema Beschäftigung und Auslastung gar nicht ansetzen. Und das wird dann spannend, wenn die Hunde so in ihrem Leben angekommen sind. Dann sagen, ah, okay, ich kenne so meine Hut und ich kenne so den Ablauf zu Hause und dann kommt ja meistens so mit der Vorpubertät, merkt man ja, wie die Hunde Flausen im Kopf kriegen, wo sie nicht mehr so genau wissen, wohin mit ihrer Energie. Und dann kommt man natürlich auch an den Punkt, dass man viel mehr Grenzen setzen muss, viel mehr die Regeln nochmal klar definieren muss. Und dann finde ich das Thema Auslastung oder Beschäftigung super wichtig, allein schon für den Beziehungsaufbau, um mit meinem Teenager nicht die ganze Zeit im Konflikt zu stehen, sondern auch mit dem Hund einen Rahmen zu schaffen, indem ich ja, mich auf Augenhöhe mit ihm treffe. Also mit ihm eine schöne Zeit verbringe und sage, hey, guck mal, ja, ich bin so ein bisschen der Buhmann und du darfst nicht auf die Party und du darfst nicht das machen und darfst nicht die Schule schwänzen. Aber wir haben auch ja, ein gemeinsames Hobby, was wir machen. Und je älter der Hund wird, desto mehr würde ich auch da den Hund es bestimmen lassen. Wobei ich mit meinen Hunden es so mache, dass sie bis ins hohe Alter beschäftigt werden. Aber es wird natürlich weniger. Das hat aber auch dann einfach was mit der körperlichen Konstitution zu tun. Also unsere Labradorhündin, die ist jetzt 11,5, die liebt es zu abortieren. Die wäre totunglücklich, würde ich die jetzt in Rente schicken. Also das wäre nichts für die. Aber ich kann mit der eben auch kein Seminar mehr besuchen, wo sie den ganzen Tag arbeiten soll.
Ja, ja, ich merke das bei meiner auch. Wir bieten ja die Kindergeburtstage mit Hund an. Und da ist sie jetzt auch in Rente geschickt worden, weil wir da jetzt beim letzten Geburtstag, wo wir sie mit hatten, einfach gemerkt haben, also die, auch wenn ihre Aufgabe da ja hauptsächlich eigentlich ist, liege da und tu nichts. Und im zweiten Schritt friss Leckerlis, wenn man es dir sagt, ist es trotzdem so, dass man mir einfach merkt, dass dieses Mentale damit auseinandersetzen für sie einfach mittlerweile viel ist. Und wir sie dann wirklich, nachdem dann 3, 4 Kinder dann zum Beispiel Leckerlis verstecken durften und sie sollte sie suchen, das reicht ihr dann halt auch schon wieder. Und da haben wir dann auch gesagt, es ist für sie doch irgendwie, also auch wenn es schön ist, mitzukommen für sie, aber sie ist einfach zu viel mittlerweile.
An sich ist genau das ja beim alten wie beim jungen Hund. Also der alte Hund, der irgendwann sagt, okay, ich möchte einfach auch ein bisschen mehr Ruhe. Das ist ja normal, das haben wir Menschen ja auch. Man wird älter, man braucht einfach mehr Ruhe. Man braucht jetzt nicht mehr die ganze Zeit kleine Kinder um sich rumhüpfen haben, weil es einfach anstrengend ist. Man ist nicht mehr so flexibel, man ist nicht mehr so schnell. Also die Fähigkeiten werden ja einfach auch schlechter. Und der Welpe aber genauso, der wäre ja auch in so einem Kindergeburtstag, wäre der ja ziemlich reizüberflutet, auch wenn der nichts tun soll. Aber im Gehirn passiert ja die ganze Zeit was. Ne? Das heißt, da muss ich eben so an sich sind so die Randbereiche, besonders junger Hund oder auch ein alter Hund, da muss ich ein bisschen genauer hingucken. Und in der Mitte sind sie ja meistens fit, flexibel, kennen schon vieles, gibt nicht mehr so viel Neues. Da kann ich natürlich dann auch mehr reinpacken und mit dem Hund mehr machen, als wenn man merkt, okay, die sind einfach mental jetzt müde. Der alte Hund, der ist vielleicht einfach mental mal müde und sagt, boah, das ist mir alles jetzt auch ein bisschen zu anstrengend. Hab ja auch schon ein ganzes Leben hinter mir. Und der junge Hund, der einfach noch völlig reizüberflutet ist.
Ja, und ich glaube, an ihr merke ich jetzt auch gerade wieder, wie viel es auch mit einem Hund macht. Sie war jetzt zum Beispiel ein paar Tage mit meiner Familie weg und die kennt meine Familie. Das sind, also mit Familie, das meine ich wirklich Tanten, meine Schwester, meine Cousine. Also es waren wirklich viele Leute da. Und die wohnen in einem Haus und sie darf da den ganzen Tag sein. Die haben einen Garten und sowas, super schön für sie. Und warte kurz. Und meine Mutter rief dann an und sagte, was ist denn mit deinem Hund? Die ist so fertig, die läuft die ganze Zeit ins Schlafzimmer. Das ist sehr untypisch für sie, weil sie immer dabei sein will. Und dann sage ich, du, ich glaube, die ist müde. Ja, aber die kann auch den ganzen Tag hier liegen. Sag ich, ja, aber ihr seid bestimmt an die 10 Leute und sie kann zwar da liegen, aber ich bin mir sehr sicher, dass sie nicht schläft. Sie wird wahrscheinlich gucken, dann läuft jemand an ihr vorbei, dann streichelt sie jemanden so, sagt meine Mutter so, ja, schon. Ich sage, ja, und genau das ist es, die schläft nicht. Ich sage, schick die ins Mittagsschläfchen. Und sage ich, ja, ich kann die doch jetzt nicht ins Schlafzimmer einsperren. Sage ich, doch, nimm die einfach mal, tu die mittags ins Schlafzimmer, mach mal für 2 Stunden die Tür zu und dann holst du sie wieder raus. Und dann hat sie dann auch am nächsten Tag gesagt, ja, das war wirklich gut. Die brauchte wirklich einfach mal Ruhe. Und das wäre vor ein paar Jahren gar nicht, das wäre ganz anders gelaufen. Was würdest du denn sagen, inwiefern ist Spielen eine Auslastung für den Hund? Spielen mit Hund oder Spielen von Hund mit anderen Hunden?
Ja, also dann müsste man vielleicht auch das Thema Auslastung definieren. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die offizielle Definition von Auslastung ist. Also für mich wäre, es ist natürlich alles, was irgendwie an Reizen auf mich oder auf meinen Hund trifft, kann natürlich eine auslastende oder kann mich erstmal beanspruchen. So.
Fordernde.
Ja, genau, es kann fordernd sein. Also ein Gespräch mit einem Menschen kann ja auch sehr fordernd sein und es kann sein, dass ich danach sage, boah, ich bin echt fix und fertig. Das war ziemlich anstrengend. Oder aber es war leicht und easy und belebend. So. An sich würde ich jetzt tatsächlich für mich mehr, wenn ich von Auslastung und Beschäftigung spreche, wirklich eher von irgendeiner Form von Denksport und auch gern körperliche Auslastung reinnehmen. Und Spiel und soziale Interaktionen wäre für mich tatsächlich ein anderer Baustein. Also wenn ich jetzt einen Hund haben sollte, der das braucht, ist ja auch so eine Sache, gell? Braucht der Hund das? Es gibt ja auch Hunde, die brauchen das nicht unbedingt, dauernd mit anderen Hunden zusammen zu sein. Dann ist das natürlich wichtig für die sozialen Kompetenzen und so weiter. Aber das würde ich jetzt tatsächlich gar nicht zur Auslastung reinpacken. Also das ist eher, ja, es ist eher ein soziales Thema, gell? Also soziale Kompetenzen verfeinern, verbessern.
Weil ich erlebe das halt wirklich oft, dass Kunden kommen und sagen, ja, mein Hund ist ausgelastet, wir gehen jeden Tag mit einer Freundin spazieren und dann spielen die miteinander.
Naja, und dann ist es so, das ist ja an sich wie mit einem Partner, gell? Dann, wenn man sich dann irgendwann schon so gut kennt, ist ja auch schön, dann entstehen ja Freundschaften vielleicht auch unter den Hunden. Ne? Also das wäre ja schon was Feines. Aber dann ist das ja auch, dann hätten wir das Spielen, ja, dann hätten wir so ein bisschen körperlich vielleicht das Thema, aber mental haben sie da ja nicht mehr so viel Auslastung, weil man kennt sich ja schon in- und auswendig. Das ist ja was anderes, wenn ich jetzt auf einen fremden Hund treffen würde. Also wenn mein Hund jetzt auf einen fremden Hund trifft, das ist dann schon wieder ein bisschen anspruchsvoller, weil dann muss ich mich erstmal drauf einstellen, was ist das für ein Typ, wie gehe ich mit dem um und so weiter.
Ich möchte jetzt dazu sagen, dass trotzdem ständig jeden Tag neue Hunde kennenlernen auch keine Auslastung ist.
Nein. Deswegen, ich würde diese soziale Komponente tatsächlich gar nicht als Auslastung reinnehmen. Dann könnte ich auch sagen, naja, wenn ich mich einmal am Tag mit dem Hund auf den Boden setze und mal ihn kraule und mit ihm spiele, dann ist das Auslastung genug. Also das wäre für mich eigentlich ein Grundbedürfnis, das ich natürlich befriedige. Und hat jetzt nichts mit Auslastung zu tun. Das ist ja so, als würde mich mein Partner sich mit mir hinsetzen. Wir quatschen mal ein bisschen, das ist ganz schön, aber das würde jetzt nicht meine Arbeit ersetzen oder das würde jetzt nicht mein Gehirn so beanspruchen, hoffentlich, dass es mich in einer positiven Art und Weise müde macht.
Also ich finde es ja auch, wenn man sich das mal überlegt, wenn man jetzt die Hunde hat und sagt, oh ja, also ich laste meinen Hund einfach aus, indem ich spazieren gehe. Und dann treffen wir einen Hund oder ich gehe mit einem Hund spazieren und dann werfe ich noch dreimal einen Ball und dann ist der Hund ausgelastet. Und ich glaube, das ist das, finde ich mal so das häufigste oder der häufigste Irrtum, dass die Leute denken, dass, also ich möchte das jetzt nicht total negativ machen, weil letztendlich ist es auch mal schön, einen Hund spazieren zu gehen und vielleicht auch dreimal einen Ball zu werfen. Und, also ist jetzt nicht meins, aber gut. Aber dass das wirklich nichts mit ich laste meinen Hund aus zu tun hat. Und ich glaube, das ist so das, was ich am häufigsten mitkriege von Leuten, dass es einfach total falsch eingestuft wird, was Auslastung eigentlich wirklich ist. Und dass es einen Unterschied gibt, ob ich ein Leckerli einfach mal in den Busch schmeiße und sage, such, oder ob ich wirklich meinen Hund nehme und mit ihm wirklich was erarbeite.
Ja, also ich glaube, das ist mit sicher die Mischung, ne? Also körperlich und geistige oder mentale Auslastung. Und ich bin ja auch erst dann ausgelastet, wenn ich steigendere Anforderungen habe. Also wenn ich jeden Tag immer dasselbe mache, kann ich ja etwas irgendwann. Ist die Frage, ist das dann noch auslastend? Ich würde sagen, nee. Also es darf gerne was Neues dazukommen oder eine neue Schwierigkeit. Und an sich glaube ich, dass vielen Hundehaltern das sehr schwer fällt. Die sehen das von der falschen Seite. Also dieses, was habe ich hier an Tools? Ich habe das Thema Gassi gehen und ich habe einen Ball und ich schmeiße dem mal einen Keks ins Gebüsch. Oder meine Lieblings-Hassübungen sind Kekse in der Baumrinde und dann ist der Hund ausgelastet. Das ist an der falschen Stelle hingeguckt. Also nicht das, was ich dem Hund anbiete, ist wichtig, sondern das, was mein Hund eben zeigt. Und es mag mir sicher einen Hund geben, der sagt, okay, eine Stunde Gassi gehen und zweimal einen Ball hinterher rennen, fix und fertig, reicht mir, will ich nicht mehr, ist gut. Und ein anderer Hund wird sagen, ja wie, was ist das denn? Also das heißt, ich muss ja eigentlich viel mehr gucken, was will der Hund und ist wirklich der Hund ausgelastet? Nicht sagen, ich habe ja eine tolle Idee und jetzt müssen alle diese Idee toll finden, sondern zu gucken, wie kommt es denn beim Publikum überhaupt an? Also wie zeigt sich denn mein Hund? Ja, also ich muss jetzt gerade so an den Berner Sennen denken, den ich morgens manchmal treffe. Ich glaube, der ist mit seiner Gassi-Runde und keine Ahnung, würde der jetzt zweimal einen Ball geworfen bekommen, ist der wahrscheinlich ganz happy, weil der einfach schon allein happy ist, dass er mit Herrchen durch den Wald ziehen darf. Ja? Ich glaube, dass man den maximal stressen würde, würde man jetzt sagen, so, mit dem musst du jetzt jeden Tag 15, 20 Minuten Sucharbeit machen. Könnte mir vorstellen, dass der Berner Sennen völlig aus seinem Komfortbereich rausgerissen wird und gestresst wird. Während diese Form von Gassi gehen, die die zwei da machen, für meine Hunde todlangweilig wäre.
Ja, ich würde eigentlich, glaube ich, jedem Menschen, der sich einen Hund holt, einfach mal sagen, das erste Lebensjahr lastet den Hund nicht aus. Das Leben ist genug Auslastung, sorgt dafür, dass der Hund viel lernt, trotz neuen Reizen sich runterzuregulieren, genug zu schlafen, zu lernen, dass auch wenn Dinge aufregend sind, dass man trotzdem ruhig bleibt. Und fangt dann, je nach Hunderasse, vielleicht auch schon mit 8, 9 Monaten, langsam an, mal so in so eine Richtung zu gehen. Und ich glaube, so mit einem Jahr, finde ich, kann man dann auch gut sagen, so, und jetzt probieren wir mal aus, was es alles an Auslastungsformen gibt von Nasenarbeit, Dummy-Training. Dann gibt es ja so viel mittlerweile, nicht nur das Standard mit so Dog-Dancing, Ausbildung zum Therapiehund oder keine Ahnung was, oder körpersprachliches Longieren, Zukundesport, es gibt so viel und ich habe damals auch echt Spaß gehabt zu sagen, so, ich probiere jetzt einfach alles aus und dann gucke ich, was uns Spaß macht. Ich meine, gut, mein Hund musste eh dadurch, dass ich das ja ausbildungsbedingt auch immer wieder Fortbildung gemacht habe und so musste sie da ja auch immer automatisch mit durch. Aber ich habe auch wirklich gemerkt, sie hat an Dingen wirklich Spaß und sie hat an Dingen keinen Spaß. Und ich übrigens auch. Also ich glaube, mein Hund hätte bestimmt auch das eine oder andere gemacht, hätte ich Spaß dran gehabt. Aber letztendlich, glaube ich, geht es ja darum, was zu finden, wo man wirklich das Gefühl hat, okay, krass, das macht mir Spaß, das macht meinem Hund Spaß. Und das können wir dann irgendwie so gemeinsam machen. Die Frage ist ja so ein bisschen auch, also das habe ich halt auch schon erlebt, dass die Leute, die dann sagen, okay, ich habe jetzt den Welpen und ich habe gelesen in der Rassebeschreibung, mein Hund muss ausgelastet werden. Und jetzt gehe ich hin und lasse den aus. Ich mache mit dem total viel. Ich gehe jeden Tag raus, ich gehe Gassi, ich lerne neue Hunde kennen, dann mache ich noch ein bisschen Nasenarbeit, dann trainiere ich ein bisschen an der Leine, dann mache ich immer das und das und das und die Hunde sind völlig überfordert. Woher weiß ich, dass mein Hund überdreht ist, weil er überfordert ist und nicht unterfordert?
Na, an sich sieht es ja gleich aus. Gell? Also wenn der Hund völlig drüber ist, gestresst ist, kann das sein, dass er einfach zu wenig Ansprache hat, zu wenig Möglichkeiten hat zu arbeiten oder aber einfach zu viel. Aber grundsätzlich würde ich immer sagen, viel ist nicht gut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund habe, der in der Erziehung ziemlich viel Baustellen hat, der wirklich noch viel lernen muss, das habe ich ja beim Welpen oder Junghund, der hat noch ganz, ganz viel zu lernen, dann kann ja diese tagtäglichen Einheiten, dass ich dem beibringe, nein, den Jogger jagen wir nicht, du hast auf den Wegen zu bleiben, du darfst nicht jagen gehen, wenn ich dich ranrufe, sollst du sofort kommen und so weiter. Das ist ja schon auslastend genug, weil der Hund lernt ja. Also das Gehirn wird ja tagtäglich bearbeitet sozusagen. Und wenn ich da jetzt noch hingehe und sage, so, und jetzt packe ich da noch körperliche Beschäftigung rein und jetzt mache ich noch meine Dummy-Sport oder noch dies und das und jenes, dann ist das einfach zu viel. Also wie viel muss der Hund denn generell im Alltag nachdenken? Also wie viel fällt ihm leicht und wie viel fällt ihm schwer? Und wenn ich jetzt an einem Punkt bin, dass ich sage, so, ich gehe raus mit meinem Hund und er hat verstanden, er soll auf den Wegen bleiben, Jogger und Radfahrer sind tabu, wenn ich ihn ranrufe, kommt er zu mir. Also es läuft soweit ganz gut. Man hat ja immer irgendwas zu tun, aber an sich ist grob, der rote Faden ist jetzt so da und das läuft ganz gut. Jetzt haben wir eigentlich gar nichts mehr, mit dem wir uns so beschäftigen auf dem Spaziergang. Dann ist natürlich, dann spätestens würde ich sagen, jetzt kann man was reinpacken und mit dem Hund in die Beschäftigung reingehen und sagen, okay, jetzt lernen wir was Neues, damit einfach uns nicht langweilig wird, weil je nach Hund, gell, wie du schon gesagt hast, vielleicht ist er dann so mit einem Jahr, hat er das Grundgerüst. Ja, und was dann? Ja, das ist vorbei. Das ist so, Kind in die Schule geschickt, Abitur gemacht, jetzt kannst du zu Hause sitzen. Das wäre ja schade eigentlich. Also dann kann ich ja sagen, so, jetzt geht's zum Studium. Wobei natürlich die Beschäftigung, würde ich da auch nochmal unterscheiden, Form von Suche oder Apportieren. Also Apportieren tatsächlich ist etwas, was ich eben von Anfang an mit einbauen würde, weil ich natürlich über diese ruhigeren Arbeiten gut spielerisch Konzentration, Impulskontrolle und so weiter üben kann. Ich glaube jetzt, Agility kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, wäre jetzt, glaube ich, mit dem jungen Hund sowieso eine ganz doofe Idee, wahrscheinlich auch körperlich. Und es wäre mir auch jetzt, so wie ich es gesehen habe bisher, auch zu hektisch und zu unruhig, wo ich denke, naja, also noch mit so einem wuseligen Hund auch noch so was Schnelles, Zackiges, weiß nicht, ob das so gut ist.
Bin ich bei dir, das bräuchte ich jetzt auch nicht, so dieses Aufputschende dann.
Genau, also das würde ich jetzt mit einem jungen Hund gar nicht machen, weil ich bin ja im Alltag viel dabei, eigentlich so einem jungen Hund zu sagen, atme mal aus, nein, du rennst jetzt nicht einfach los, nein, du hast mich erstmal zu fragen. Also man ist ja die ganze Zeit eigentlich am Bremsen des Hundes. Klar, dann könnte man sagen, der Hund soll ja auch mal Energie rauslassen, aber ich würde das eben versuchen, sehr, sehr dosiert einzusetzen. Hätte ich aber auch beim Dummy, ne? Wenn ich jetzt einen Hund neben mir stehen oder sitzen oder liegen habe, ist ja egal, wie man es gestaltet. Und ich werfe jetzt das Dummy weg oder sein Spielzeug und er soll jetzt mal für ein paar Sekunden sitzen bleiben und ich ihn dann schicke, dann habe ich einmal das Warten, ich habe ein bisschen Gehorsam, ich habe Impulskontrolle und dann habe ich natürlich Dynamik nochmal drin, wo er ein paar Meter rennen kann. Und dann muss er natürlich das Ding auch noch bringen. Aber ich denke, das Wichtigste ist einfach zu gucken, wie viel hat der Hund eigentlich so den ganzen Tag über zu tun? Und wenn das eben schon alleine das Miteinander ist und ich sage, boah, also haben wir hier schon echt einige Themen. Der Hund zieht wie Bolle und ich bin gerade dabei, dem die Leinenführigkeit beizubringen. Und das ist ein großes Thema für ihn. Dann ist das ja schon ziemlich auslastend für den Hund. Dann braucht er nicht noch Agility, Dummy-Sport und Joggen.
Eigentlich kann man so ein bisschen sagen, sorgt dafür, dass euer Hund immer wieder eine Aufgabe hat, aber eins nach dem anderen. Und dass er trotzdem, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe ja jetzt meinen Hund, ich nehme an, ich habe Thema Leinenführigkeit mit meinem Hund und ich trainiere jeden Tag eine Viertelstunde Leinenführigkeit, dann braucht mein Hund ja trotzdem auch dann wiederum auch den Ausgleich zu sagen, okay, und jetzt darfst du auch mal rennen, jetzt darfst du auch mal losdüsen, so, ne? Weil das war jetzt gerade anstrengend, jetzt haben wir gearbeitet, jetzt darfst du auch mal Freizeit haben, so ungefähr. Aber ich glaube, dass es ja auch, und das finde ich auch so wichtig, auch oft so ist, dass die Leute hingehen und sagen, ja, okay, ich muss meinen Hund jeden Tag 2 Stunden auslasten. Und das ist halt einfach ein Zeitrahmen, wo man sagt, ich finde, so 2, 3 Stunden sich mit dem Hund zu beschäftigen, ja, aber nicht 2 Stunden am Tag zu arbeiten oder mit dem Hund irgendwas zu machen, sei es jetzt ein Zukunftssport, sei es jetzt Fahrradfahren, sei es jetzt Spaziergänge, wo der Hund Aufgaben erledigen muss oder sowas. Ich glaube, ein gutes, konzentriertes Arbeiten, das ist gar nicht so viel Zeitaufwand, wie die Leute oft denken. Es ist nur wichtig, dass es eben intensiv und gut aufgebaut ist.
Ich würde sogar sagen, es ist gar nicht möglich. Es ist nicht möglich, 2 Stunden am Stück wirklich qualitativ hochwertige, auslastende Beschäftigung mit dem Hund zu machen.
Ja, ja.
Also es ist, also selbst wenn ich jetzt mir überlege, ich komme ja auch aus dem Dummy-Sport oder auch die Hunde auch aus der jagdlichen Arbeit, da gibt es natürlich schon Tagesseminare. Aber die Hunde sind ja immer wieder in Pausen. Und wenn ich jetzt rausgehe und mit meinen Hunden mal intensiv arbeite, weil ich eine Prüfung habe oder weil einfach irgendwas jetzt mal wieder ordentlich vorangebracht werden soll, dann sind die maximal 1 Stunde intensiv am Arbeiten. Und klar, wenn ich nur mit einem Hund unterwegs bin, muss der auch diese Stunde komplett durcharbeiten. Das ist schon richtig viel. Das würde ich sogar gar nicht machen. Also es wäre mir schon zu viel. Da würde ich auf jeden Fall Pausen einbauen, weil der Hund muss sich ja 1 Stunde lang konzentrieren, sich zusammenreißen, muss mitdenken. Also wenn ich etwas mache, was der Hund 2 Stunden kann, dann würde ich sagen, ja, das ist dann aber Babykram. Da muss er sich gar nicht anstrengen. Und dann sind wir nicht mehr bei Auslastung. Wenn ich meiner 13-jährigen Tochter jeden Tag frage, hör mal, Schatz, was ist denn 1 plus 1? Hat das nichts mit Qualität zu tun, mit Anspruch und...
Obwohl sie rechnen muss.
Ja, also, toll. Ich glaube nicht mal, dass sie rechnen muss bei 1 plus 1. Ja, aber das ist nämlich der wichtige Punkt. Auslastung heißt auch steigender Anspruch. Wenn der Hund aus dem Schlaf das kann, ist das keine Auslastung mehr. Und da bin ich an dem Punkt, das kann ein Hund gar nicht so lange am Stück leisten. Also nicht ohne Grund sagt man jetzt zum Beispiel bei der Nasenarbeit, 20 Minuten intensive Arbeit, dann braucht der Hund eine Pause, weil er sonst durch ist. Und dann kommen wir auch an den Punkt, dass der Hund ja nicht mehr lernen kann. Also geht uns ja auch so, wenn ich fix und fertig bin, total viel Stress hatte und stundenlang durchgearbeitet habe, habe keine Pause mir gegönnt, dann kann ja das Gehirn einfach irgendwann nichts mehr aufnehmen und dann bringt es mir ja nichts mehr, dann bringt es dem Hund nichts. Und das heißt also, Auslastung ist lieber kurz und intensiv und anspruchsvoll und qualitativ hochwertig, als dass ich Quantität reinpacke und die Qualität rausnehme. Weil dann ist es eigentlich keine Auslastung mehr.
Und Spaziergang, ein normaler Gassigang, zählt nicht als Auslastung. Ich glaube, das muss man einfach auch nochmal sagen. Und auch Ball werfen ist keine Auslastung. Ich habe letztens wieder jemanden draußen gesehen, der mit seinem Hund draußen war, mit so einer Ballschleuder und bestimmt 10 Minuten einfach den Ball von A nach B gepfeffert hat. Der Hund hat ihn geholt, hat ihn gebracht, der hat ihn wieder geworfen. Das ist keine Auslastung. Der Hund muss dabei nicht viel nachdenken und meiner Meinung nach ist das lediglich ein Jagen, Trainieren und mehr eigentlich nicht. Ist ja nicht mal ein Spiel.
Ja, genau. Also es ist einfach nur ein, also es ist letztendlich, man könnte vielleicht sagen, es ist irgendeine Form von körperlicher Ertüchtigung auf jeden Fall. Also körperliche Ertüchtigung ist es auf jeden Fall. Wobei wir auch da natürlich sagen müssen, wenn der 10 Minuten das macht, klingt das ja auch schon nach Suchtverhalten. Ja, dass ein Hund so häufig, so lange am Stück etwas immer wieder und wiederholt, auch bereitwillig. Also ich habe auch Kunden, die sagen, ja, wenn ich 3-mal in meinem Hund einen Ball geworfen habe, will er nicht mehr. Und ich sage mal, ja, sei froh, hast einen guten Hund. Also wenn jetzt ein Hund dann 10 Minuten einen Ball holt und hinterher rennt, wäre schon die Frage, ob das nicht ja schon ein Suchtthema ist. Und bei Sucht, naja, da passieren ja im Gehirn ganz, ganz falsche Sachen. Die wollen wir ja gar nicht haben, da können wir ja gar nicht mehr von Auslastung sprechen. Das ist auch zu einfach gedacht, gell? Zu sagen, ah ja, dann kann ich mir auch, es gibt ja so Ballmaschinen, wo der für den Tennisplatz, gell, wo der Ball einfach alleine rauskommt, braucht ja nicht mal mich, der Hund. Also das ist ja, oder für eine Katze so ein Seil mit einer Glocke dran, keine Ahnung, stundenlang dran spielen. Ja.
Man muss es auch dazu sagen, meine ist auch so ein Hund gewesen, die immer, ich meine, ne, die Hütehunde sowieso, Bewegungsreize. Die hätte da gar nicht von alleine aufgehört mit. Also die hätte ich wirklich, wenn ich das ausgereizt hätte, das war glaube ich so, wenn ich das ausgereizt hätte mit ihr, dann hätte die das gemacht, bis die umkippt. Und das ist wirklich was, wo ich so gedacht habe, okay, krass, da musste ich immer bei ihr aufpassen, weil ich gemerkt habe, ich muss der Part sein, der sagt, jetzt ist Schluss, weil sie das von ihrer Rasse her nicht drin hat, zu sagen, ich bin jetzt müde, ich bin jetzt total platt und fertig. Und ich finde das Gefährliche, ich kann jetzt nur von meinem Hütehund sprechen, ich nehme mal ein Spiel jetzt Ball mit ihr. Dann fangen wir an, mein Hund ist, oh geil, cool, körperliche Auslastung. Mit der Haltung fangen wir an. Ich werfe das Ding 3-mal, sie bringt es mir. Dann kommt die auf einmal an einen Punkt, wo die sagt, oh geil, Ball, wirf nochmal. Und dann fange ich an, dann werfe ich beispielsweise weiter, weil ich das vielleicht als Besitzer nicht mitkriege. Dann komme ich in so ein Suchtverhalten rein. Oh, geil, nochmal, nochmal, nochmal. Und dann komme ich mit meinem Austin Shepherd an den Punkt, wo die irgendwann nicht mehr kann, das aber nicht sagt. Und dann sagt, okay, wirf den Ball. Ich bin nämlich gerade so gestresst, dass ich jetzt, weil mir das eigentlich schon längst zu viel ist, dass ich jetzt den Ball brauche, um mich irgendwie da runterzuholen. Und das sind, finde ich, so 3 Phasen, die ich immer bei ihr beobachten konnte. Und ich habe immer nach der ersten Phase dann aufgehört. Und das war tatsächlich dann so nach 3-4 Mal Ball werfen. Und dann war es das schon. Das war eine Minute vielleicht. Und dann Schluss. Jetzt gehen wir noch eine ruhige Runde spazieren. Dann kriegst du noch eine Aufgabe und dann gehen wir nach Hause. Und dann war das vielleicht eine Sache von 1 Stunde insgesamt. Aber davon haben wir nur 3-mal den Ball geschmissen.
Gut, es ist natürlich so oder so gut, wenn ich in der Lage bin, meinen Hund zu lesen. Und ich finde, man sieht es nun gut an. Also ich bin ja auch tatsächlich ein großer Ballfan bei Jagdhunden als Belohnung, weil es immer gut ist, weil der Hund mal was hetzen kann. Aber ich sehe es auch bei meinen Hunden, also die 2 großen, der Dackel, der hat tatsächlich eine natürliche Bremse, die würde irgendwann einfach das nicht mehr machen. Aber der Labrador und der Weimaraner würden auch dazu neigen, nicht loszulassen. Und da merke ich schon nach dem 2. Mal Ball werfen, wie schon die Augen sich einfach verändern. Ja, wie der Blick sich verändert, das Gesicht sich verändert. Und dann kommen die auch an einen Punkt, wo sie nicht mehr nachdenken. Wo sie dann auch gar nicht bewusst trotzdem respektlos werden. Plötzlich an mir hochspringen oder so übereifrig sind. Also da ist wirklich gut, wenn man den Hund mal anschaut. Man sieht auch einen Hund, der nach 1-mal Ball werfen schon einen komischen Blick hat und man vielleicht auch feststellt, okay, ist nichts für meinen Hund, auch wenn das vielleicht eine schöne Sache wäre. Also ich finde es ganz wichtig, den Hund zu beobachten und auch zu versuchen, objektiv ihn zu beobachten. Ja. Also nicht zu sagen, ah ja, aber das, wie glücklich er aussieht, das ist ja, durch die rosarote Brille. Also wirklich mal hinzugucken, sagen, was verändert sich denn vom ersten Mal, wenn ich den Ball in die Hand nehme oder ein Zerrspielzeug raushole, zu, jetzt haben wir das aber auch schon ein paar Minuten gemacht, wie verändert sich der Hund und wie ansprechbar ist er danach, wie schnell kommt er runter, ist auch noch so ein ganz wichtiger Punkt. Also packe ich den Ball ein, der Hund sagt, ah, okay. Oder sagt er, nee, ich bin hier oben auf meiner Spitze, meiner Emotionen, ich komme hier nicht mehr runter. Dann weiß ich ja auch, okay, das ist ja auch nicht gut, etwas Mut anzubieten, wo er danach riesen Probleme hat. Also von daher immer den Hund anschauen, ganz viel den Hund beobachten und versuchen, den immer schneller lesen zu können. Was sagt er mir gerade eigentlich?
Und einfach nicht verwechseln, dass ein Hund, der vor mir steht und sagt, los, los, mach, wirf, los, das ist kein gesundes Verhalten und das hat nichts mit Spaß zu tun. Also nicht, vielleicht gibt es bestimmt auch Fälle, die das einfach nur aus Spaß machen, aber dann ist es eine andere Haltung. Und das ist, wie du sagst, ne, wenn ich das meinem Hund wegnehmen kann und er, also meine hat da schon auch Spaß einfach auch dran, aber ich finde, sie bewegt sich anders, wenn sie an etwas Spaß hat. Wenn sie zum Beispiel am Ball Spaß hat und ich den zum Beispiel rollen würde, dann würde sie beispielsweise so ein bisschen draufspringen, ein bisschen drumherum springen, nimmt sich den Ball, wirft den mal nach oben. Oder ich, bei ihr ist es immer mit einem Spielzeug gewesen, wo ein Seil dran war. Dann hat sie das manchmal genommen und hat das in alle Richtungen geschmissen und dann hat sie es mir wieder gebracht. Und, oder sie wollte halt zum Beispiel auch immer, dass wir eigentlich Zerrspiele machen. Dann hat sie es mir immer hingehalten, damit ich es dann genommen habe, damit wir dann dran gezogen und gezerrt haben. Und ich konnte das aber auch dann immer nehmen und sagen, so, ich mache jetzt eine Pause. Und natürlich hat sie im ersten Moment dann so, oh, wie Pause, schade. Aber wir haben das immer auch geübt, dass wir gesagt haben, ich packe das jetzt weg. Hab dann auch gesagt, Pause. Und dann musste sie lernen, okay, jetzt ist eine Pause. Jetzt muss sie erstmal wieder runterkommen. Und wenn sie ihre innere Haltung wieder hatte, konnten wir auch sagen, so, und jetzt machen wir noch mal eine Runde. Aber dieses Reinsteigern, dieses Besessenwerden hat nichts mit, oh, mein Hund hat aber so einen Spaß dran zu tun. Ich glaube, das wird ganz oft verwechselt.
Ja, und es gibt ja an sich auch recht klare körperliche Signale, gell? Wenn die Pupillen sich so weiten, das ist ja auch dann nichts mehr Gutes. Gell? Dieses extreme Hecheln, also ich finde auch im Gesicht, man sieht es ja einfach den Hunden. Also ich sehe es meinen Hunden sofort an. Die sind völlig, die kriegen so wirklich eine ganz komische Grimasse, wenn das zu viel des Guten ist. Ja, da muss man sagen, okay, hier muss eine Pause rein oder das habe ich jetzt ein bisschen überreizt vielleicht oder da war zu viel Energie drin. Dass man da wirklich einfach mal dem Hund dann immer in die Augen guckt und sagt, wo sind denn eigentlich die Pupillen? Ne? Und wenn die ja wie nach einem Schuss völlig aufgerissen sind, dann kann da ja irgendwas schon nicht mehr stimmen. Ne?
Was würdest du denn so zum Abschluss sagen, wie kann man als Hundehalter, vor allem ja als Hundeanfänger, wo einem ja vielleicht auch ein bisschen noch so ja die Erfahrung fehlt, wo man sagt, okay, klar, lernen Hundesprache, aber wie kann man denn am Anfang merken oder was sind Dinge, auf die man achten sollte, um zu wissen, dass man seinen Hund vielleicht nicht gerade über- oder unterfordert?
Mit was man wirklich immer gut fährt, ist eher ruhige, konzentrierte Arbeiten. Das finde ich, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Also wenn es erstmal nur eine Sucharbeit ist. Und wenn ich das Gefühl habe, ich möchte gerne ein bisschen Dynamik mal reinbringen, dass ich dann mal punktuell Dynamik einbaue. Aber ich würde den Grundstück mehr auf eine ruhige Arbeit erstmal legen. Also eine ruhige Suche, ruhig was durch die Gegend tragen und so weiter. Und dann kann ich ja sagen, ah, das hat er jetzt gut gemacht und jetzt fliegt mir irgendwas. Und woran ich für mich immer gerne das auch dann nochmal festmache, ist der Hund jetzt noch ansprechbar? Kann ich von dem jetzt noch was abverlangen? Kann ich den jetzt noch absetzen oder ablegen, je nachdem, was der Hund auch kann? Kann ich mit dem jetzt, nachdem ich das gemacht habe, in der Leinenführigkeit losgehen? Oder wie sieht er aus, wenn ich ihn jetzt in den Freilauf entlasse? Hält er sich an die Regeln? Und wenn das recht harmonisch abläuft, dann kann ich sagen, gut, da kann ich vielleicht das nächste Mal auch ein bisschen mehr draufpacken, vielleicht. Die Hunde zeigen ja dann meistens so ein überdrehtes Verhalten, wie so ein Kleinkind, das ich vom Geburtstag abhole, das nicht mehr runterkommt. Dann kann ich sagen, ah, irgendwie.
Das nächste Mal geht es nicht auf den Geburtstag.
Nie mehr wieder auf den Geburtstag.
Du kannst damit nicht umgehen.
Dann weiß ich, okay, ich muss was am Rahmen verändern. Also ich muss vielleicht mehr Ruhe reinbringen. Ich muss Ich muss Rituale einbauen, um den Hund runterzufahren. Vielleicht das nächste Mal das Kind keine 5 Stunden auf der Übernachtungsparty noch lassen, sondern vielleicht nach 2 Stunden dann schon abholen. Dann gibt es so viele Möglichkeiten, Rituale einzubauen. Wie schaffe ich es, dass der Hund nach der Beschäftigung wieder ansprechbar ist, wieder runterfährt und so weiter? Also, das ist immer ein Nachjustieren, immer. Das hört auch nicht auf. Also, wenn jemand glaubt, dass wenn er einen wirklich arbeitsfreudigen Hund hat und er hört, ich kann irgendwann mich zur Ruhe setzen und das ist so, das ist immer ein Nachjustieren. Ich muss immer gucken, wie ist der Hund heute drauf? Wie klappt das? War zu leicht? War zu schwer? Der Hund ist danach gestresst. Der Hund ist danach immer noch gelangweilt. Aber an sich, wenn ich mit was Ruhigem anfange, einer ruhigen Sucharbeit zum Beispiel, das kann ich immer gut einbauen. Losgelöst von der Hundeschule und einem Hundeverein, das kann ich super machen. Und da ist natürlich so die wichtigste Regel, mein Lieblingsspruch ist mittlerweile Sucharbeit, keine Finderarbeit. Also es geht um, also Nasenarbeit ist Sucharbeit, nicht Finderarbeit. Also der Hund darf auch finden, aber er soll natürlich suchen vor allem. 80% Suche, 20% finden. Und dann immer schauen, kann ich den Hund danach ansprechen? Geht er problemlos wieder in den Alltag über, das Ganze? Oder muss er begleitet werden und dann mal hier und da Dynamik einbauen? Und dann kann ich ja auf diesen Grundstock das dann auch anpassen mit der Zeit.
Was würdest du noch mal so als Tipps Leuten mitgeben? Also, wo sollten sie suchen, um mehr über Hundeauslastung zu lernen oder auch rauszufinden, was gibt es für mich und meinen Hund? Hast du da Tipps von Büchern, Apps, Webseiten, keine Ahnung, Herangehensweisen oder sowas?
Also gut, wenn man jetzt schon weiß, wohin so die Reise gehen soll, gibt es ja zum Thema Dummy-Training ganz, ganz viele tolle Sachen. Wie ich ins Dummy-Training einsteige, gibt es ja von Tina Schnatz, von Norma Zwolski, von Christina Räderer. Die haben ja so wirklich sehr, sehr coole Bücher geschrieben zum Thema Apportieren, wo ich wirklich auch als Anfänger mich reinarbeiten kann. Bei Nasenarbeit wird es schon tatsächlich schwieriger, weil ich hole mir immer Bücher, wenn ich sehe, ah, Nasenarbeit, und bin jedes Mal so ein bisschen enttäuscht, weil das eigentlich eher so kleine Spielereien sind. Dann sind wir wieder beim sehr oberflächlichen Arbeiten und da gibt es jetzt, glaube ich, gar nicht so was Besonderes. Was dann schon wieder spezialisierter ist, sind so klassische Geruchssuche-Themen. Da gibt es auch Bücher zu. Also wenn man dann schon genauer weiß, wohin man geht. Ansonsten so allgemein finde ich das tatsächlich schwierig. Da wüsste ich jetzt tatsächlich nicht, was es gibt. Ich würde aber, ich mein Gott, World Wide Web, gell? Also heute ist es an sich nicht schwer, sich Wissen anzueignen, einfach mal zu gucken, zu suchen, wer bietet denn was an? Vielleicht irgendwo einen Workshop mal zu besuchen. Oder es gibt auch ja Webinare mittlerweile ganz viele, wo ich Richtung Nasenarbeit mal mich einarbeiten kann. Um dann zu wissen, wo soll denn die Reise hingehen? Soll es eine Futtersuche sein? Soll es eine Gegenstandssuche sein? Soll es eine Geruchssuche sein? Ja, also letztendlich rausgehen und suchen und gucken und dann findet man mit Sicherheit auch jemanden, der einen da so ein bisschen mehr begleitet.
Ja, und ich glaube, also ich habe ja mit meinem, wie gesagt, das körpersprachliche Langieren den Zughundesport gemacht. Ich finde, da gibt es auch, Zughundesport ist ein bisschen eingeschränkter, finde ich, so was Bücher angeht, aber Uwe Radand ist da ja so mit einer der führenden Leute, die dann Zughundesport, oder der bekanntesten zumindest, da ein Buch geschrieben haben. Ich glaube, bei Zughundesport würde ich tatsächlich einfach den Leuten sagen, macht mal einen Workshop, wenn ihr Interesse daran habt. Und egal welcher Hund, welche Größe, Zughundesport gibt es für jeden. Nicht immer unbedingt am Scooter ziehen, das geht nicht immer mit jeder Größe, aber da wirklich kann man vielfältig rangehen. Und beim körpersprachlichen Longieren finde ich, da gibt es sehr, sehr gute Bücher. Je nachdem, wie man das machen will, da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen. Wenn man ins körpersprachliche Longieren gehen will, ist es ja nochmal was anderes als, weiß nicht, da gibt es ja verschiedene Formen. Aber da würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, sich einfach mal Bücher zu holen, beziehungsweise sich am besten eigentlich Hundeschulen zu suchen, die das anbieten. Ich glaube, es gibt so viele Hundeschulen, die wirklich sich auch auf Auslastung spezialisiert, also Beschäftigung spezialisiert haben, gar nicht auf Erziehung. Und ich glaube, die können einem da wirklich auch mal einfach so eine Auswahl zeigen an Sachen, die man halt machen kann. Und es gibt auch so viel mehr, was wir jetzt heute hier nicht genannt haben, weil wir jetzt halt nicht so drauf spezialisiert sind, aber Es gibt ja wirklich, also unendlich viel. Selbst für die Hütehunde, da hast du dann zum Beispiel das Treibball oder sowas. Da kann man überlegen, ob man das macht. Da treiben die ja dann ihre Gymnastikbälle in die Tore oder sowas, ja. Wovon ich jetzt persönlich abrate, sind so Sachen wie Flyball oder Agility, weil ich halt, also beziehungsweise ich würde da schon wirklich sagen, dass man das nur mit Hunden macht, wenn man sich mit Hunden schon auskennt, weil da die Grenze zum Übertreten einfach sehr nah ist. Wäre meine Empfehlung, wirklich zu sagen, als Anfänger erstmal die Finger von den Hundesportarten zu lassen, wo man die Hunde sehr krass aufputscht und sehr krass hochfährt. Weil da braucht man wirklich einen guten Verein, der das gut angeht, der das auch so angeht, dass die Hunde auch runterfahren lernen und so weiter. Und das habe ich erlebt, das macht nicht jeder leider.
Ja, ist ja, aber genau, das ist an sich ja wie immer, gell? Es gibt viele Trainer und Hundeschulen und Vereine, die irgendwas anbieten. Ob es gut ist oder nicht gut ist, ja, muss man ein bisschen gucken. Ist tatsächlich natürlich immer bei allem, wo viel Energie drin ist, immer mit ein bisschen mehr Vorsicht zu genießen. Das muss dann wirklich ein guter Trainer sein, der dann an der richtigen Stelle sagt, okay, hier müssen wir jetzt eine Pause machen oder hier tut es dem Hund nicht mehr gut, der also wirklich für den Hund und nicht für die Kasse denkt und dann auch ganz klar sagt, das macht für dieses Team jetzt hier keinen Sinn oder nicht in diesem Maße oder, gell? Also ich finde, Auslastung, es geht ja nicht nur darum, dass der Hund glücklich und zufrieden ist. Auslastung ist einfach ein unheimliches, wenn ich es richtig mache, ein unheimlicher Beziehungskick, weil ich mich mit meinem Hund eben gemeinsam beschäftige. Und dann ist es vielleicht sogar auch erstmal gar nicht so wichtig, was es ist. Aber dieses sich miteinander etwas erarbeiten, ohne diesen Alltagsstress. Also ein Hund, der muss abrufbar sein und der sollte auch halbwegs solide an der Leine gehen und der sollte sich draußen benehmen können. Das ist ja so ein Stress, den ich ja auch reinbringe in die Erziehung. Der Hund muss das, weil ich mir das auferlege, weil meine Umwelt mir das auferlegt. Bei der Beschäftigung, die mache ich nur für mich und meinen Hund im Bestfall. Also da muss ich niemandem was beweisen erstmal. Ich kann einfach sagen, es geht darum, dass wir gemeinsam Spaß haben. Und es ist eben ein im Gespräch sein. Es ist so, als würde ich mit meinem Partner ins Restaurant gehen und wir unterhalten uns und nicht jeder dattelt auf seinem Handy rum. Es ist Quality Time. Also für mich und meine Hunde ist es Quality Time, auch wenn natürlich die alle mal ursprünglich für irgendeine Prüfung vorbereitet worden sind. Aber ich mache das tatsächlich auch täglich mit den Hunden, mal mehr, mal weniger, weil es unsere Zeit ist. Das ist Die haben auch in dem Moment den Anspruch, die Hunde, jetzt habe ich für sie eine Stunde Zeit, ausschließlich eine Stunde für sie. Und jetzt geht es nur um uns und unsere Beziehung. Und das auch mal vielleicht so zu sehen, gar nicht so sehr als dieses, ah ja, der muss ausgelastet werden. Ja, natürlich, der Hund ist schon happy, wenn er ausgelastet ist, aber ich glaube, der Hund ist noch happier. Und du hast es ja auch gesagt, es muss mir auch gefallen. Also es ist unsinnig, wenn ich einen apportierfreudigen Hund habe und sage, das ist das Unsinnigste auf dieser Erde, was ich mir vorstellen kann, dann geht das nicht, dann findet man was anderes, ja. Aber es ist einfach für mich und meinen Hund Beziehungszeit und ich kann darüber sehr, sehr viel Gutes tun, auch für die Erziehung letztendlich, weil wenn mein Hund sagt, hey, mein Mensch und ich, wir sind Best Buddies in ganz vielen Bereichen auch, dann ist es auch mal nicht so schlimm, wenn ich dann mal den Erziehungsberechtigten raushängen lasse.
Oder im andersrum, dass jemand sagt, oh, ich will unbedingt apportieren. Ich hatte eine Freundin, die hatte auch, die hatten Australian Shepherd und die wollte unbedingt eigentlich mit dem apportieren und der hatte so absolut gar keinen Bock, irgendwas wiederzubringen. Geschweige denn, es in den Mund zu nehmen und das, wenn jemand was wegwirft, dass er dann laufen muss, um das zu holen. Das war für ihn total sinnfrei. Und er hat ja auch irgendwann gesagt, ich habe es aufgegeben, weil es macht halt überhaupt keinen Sinn, mit ihm ständig was zu machen, was er halt einfach partout nicht machen will. Und er hat das irgendwann verstanden. Sie hat das schon mit ihm trainiert auch. Also der weiß schon, wie er Dinge bringt. Er hat einfach nur überhaupt gar keinen Bock drauf.
Ja, genau. Also das ist ja auch so eine Sache, ich muss das auch ausprobieren. Das kann dir auch mit dem Retriever passieren. Ja, also der natürlich an sich dahin gezüchtet worden ist, aber je nachdem auch aus welcher Zucht er kommt, kann es passieren, dass du einen Retriever hast, der sagt, das ist sinnfrei für mich, so ein Ding zu holen. Ja, dann muss ich natürlich kreativ sein. Aber vielleicht dann eben auch da nicht die Art und Weise, wie ich mich mit dem Hund jetzt beschäftige, in den Vordergrund stellen, sondern dass ich mich mit dem Hund beschäftige. Und es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Du hast ja schon gesagt, es gibt so viel, wir haben ja ganz viel gar nicht angesprochen. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, sich mit dem Hund die Freizeit ja schön zu machen.
Ja.
Da wird was dabei sein.
Ja, dann vielen Dank für das heutige Gespräch.
Na bitte.
Danke, dass du die Zeit genommen hast. Würde mich freuen, wenn wir noch mal zum Thema was machen.
Ja.
An
Gerne,
der
gerne.
Stelle soll noch mal dein eigener Podcast erwähnt werden. Sagst du noch mal, wie er heißt und worum es geht?
Ja, Familienjagdhund, so wie die Hundeschule heißt der Podcast, ist bei Spotify zu finden und geht eben um ja, Jagdhunde und jagdlich motivierte Hunde. Natürlich auch viel um Beschäftigung und Auslastung, weil der Jagdhund in Nichtjägerhand natürlich in irgendeiner Form arbeiten muss. Und es geht aber dann auch natürlich um das Thema Erziehung. Also an sich auch so Themen, die wir jetzt angesprochen haben. Ball spielen oder spielen in Anführungsstrichen, Gassi gehen, stundenlanges und so weiter. Also für alle, die einen jagdlich motivierten Hund haben oder einen Jagdhund und sich da ja Wissen wünschen für den Alltag, für den Alltagsgebrauch, sind da genau richtig aufgehoben.
Cool. Und deine Hundeschule findet man wo?
Unter familienjagdhund.de.
Sehr gut. Ja, dann vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.